Herzlich willkommen auch von meiner Seite heute Abend an diesem vierten Abend in unserer Reihe über den christlichen Glauben im Spiegel des Islam. Wir hatten am ersten Abend den ersten Artikel unseres Glaubensbekenntnisses näher angeschaut, wie wir als Christen an Gott glauben, wer Gott für uns ist und wie wir in einer Beziehung zu ihm stehen, ganz anders als der Muslim, der sich Gott unterwirft, aber in keinerlei Beziehung zu ihm treten kann, mit Ausnahme einiger kleineren islamischen Sekten. Dann am zweiten und dritten Abend haben wir den zweiten Artikel vom Glaubensbekenntnis angeschaut. Am ersten Abend die erste Hälfte vom zweiten Artikel über die Person Jesu Christi, wer er für uns ist. Am dritten Abend sein Werk, was er für uns getan hat und tut. Und haben da gesehen, was da für ein Riesenunterschied ist in der Wahrnehmung der Muslime im Vergleich zu uns Christen. Und heute Abend geht es nun um den dritten Artikel, um den Heiligen Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit. Wir haben gestern Abend gesehen, im Blick auf den zweiten Artikel, dass es kaum Berührungspunkte zwischen Islam und Christentum gibt, wie wir auf der Grafik sehen, die gerade auf der Leinwand angezeigt wird. Und heute Abend werden wir feststellen, dass es ähnlich ist im Blick auf den dritten Artikel. Im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Der letzte Satz könnte auch ein Muslim bekennen. Der Glaube an die Auferstehung der Toten und an den jüngsten Tag, heißt es in islamischen Formulierungen. Der Muslim hat auch die Hoffnung darauf, dass Allah ihm vielleicht vergeben werde, ihm vielleicht gnädig sein wird. Und er lebt von der Hoffnung, aber getragen eigentlich von dem Glauben, dass sein Schicksal bereits besiegelt ist und er kann sowieso nichts mehr daran ändern. Und so lebt er im Wissen, entweder bin ich verworfen, wie Gott die einen für die Hölle geschaffen hat, oder er ist erwählt, wie Gott einige für das Paradies erschaffen hat, wie wir am ersten Abend gesehen haben aus dem Koran. Davor steht deswegen in Klammern Vergebung der Sünden. Der Muslim weiß, dass Gott vergeben kann, aber er weiß nicht, ob er es auch tun wird. Und das ist der riesengroße Unterschied zwischen den gläubigen Muslimen, die Allah um Vergebung anflehen, und dem Christen, der Gott darum bittet. Wir wissen von der Verheißung Jesu Christi her, dass wo wir unsere Sünden bekennen, so ist er gerecht und treu und vergibt uns all unsere Schuld. Warum? Um Christi Jesu willen. Weil wir einen Erlöser haben, und das war das Thema vom gestrigen Abend. Wir haben einen Erlöser, der für uns bezahlt hat, der die Strafe auf sich genommen hat, der uns zu Kindern Gottes macht, die Freiheit der Kinder Gottes erleben dürfen. Ein Leben ohne Angst, ohne Furcht vor dem, was kommen wird. Was bei den Muslimen in unserem Sinne vollkommen fehlt, ist der Gedanke von der dritten Person der Gottheit vom Heiligen Geist. Es gibt zwar einige Stellen im Koran, die von Geist Gottes oder gar Heiligen Geist reden, aber die bedeuten etwas anders. Zuvor, um der Vollständigkeit willen, hören wir nochmal die Worte aus dem Konstantinopolitanum. Da war es wieder. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater, Klammer auf, und dem Sohn, Klammer zu, hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Das mit den Klammern und dem Sohn, das ist das sogenannte Filioque, worüber die Westkirche und die Ostkirche sich gespalten haben. Was heißt, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Wir haben es jetzt öfters gehört während dieser Woche, der Islam ist streng antitrinitarisch. Wenn es einen Grund gab, den Islam zu gründen, dann war es, diesen Glauben an den dreieinigen Gott zu besiegen, auszulöschen. Der Islam hat einen Monotheismus, der ganz streng allein auf einen ganz weit entfernten, distanzierten Gott ist, der weder zu uns kommt, noch zu dem wir vordringen können. Nicht einmal durch das Opfer, es gibt ja ein Opfer im Islam, es gibt das Opferfest, in Erinnerung an die Opferung Isaaks, respektive Ismaels, nach islamischer Tradition. Aber die Vorstellung ist nicht da, dass dieses Opfer Vergebung bewirken könnte. Vielmehr ist es so, dass der Mensch dadurch ein gutes Werk vollbringt und Verdienste bei Allah sich holt, genauso wie er Verdienste holt, wenn er den Koran rezitiert. Wenn er es auswendig rezitiert, dann ist das, das, wie es in der islamischen Tradition heißt, das 10- bis 700-fache Wert, je nach verschiedenen Traditionen, als wenn man nur den Koran vorliest, was an sich schon sehr viel an Wert für die Ewigkeit bringen soll. Wir hatten den Gedanken vom Tauhid, von der Einheit Gottes und der damit einhergehende Gedanke von Schirk, dass jeder, der Gott beigesellt wird, in Verbindung mit Gott gebracht wird, dass das eine Häresie sein und deswegen kann Gott unmöglich einen Sohn haben. Das würde seine Tauhid, seine Einheit verletzen. Nun, was bedeutet denn der Geist im Koran? Es gibt drei verschiedene Anwendungen oder verschiedene Situationen, in denen von dem Geist Gottes oder vom Heiligen Geist gesprochen wird. Einmal in Bezug auf Jesus und Maria, interessanterweise. Dann in Bezug auf den Erzengel Gabriel, Jibril, und dem Logos. Und dann im Blick auf den prophetischen Geist, der Geist Gottes, der die Propheten beseelt und auch den Glauben stärkt. Zu dem ersten Punkt, Jesus und Maria, es heißt in die Sure, die Kuh, das ist die zweite Sure, Ayah 90. Wir haben Jesus, dem Sohn der Maria, die klaren Beweise gegeben und ihn mit dem Heiligen Geist gestärkt. Auch der Vers 254 bestätigt genau diese Aussage. In Sure 4, die Frauen, 172 lesen wir, Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes und sein Wort, das er der Maria entboten hat, und Geist von ihm. Er ist der Sohn der Maria, nur ein Gesandter und Geist von ihm. Was heißt das? Darum glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt nicht von Gott, dass er in einem drei sei. Hört auf, so etwas zu sagen. Das ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Gepriesen sei er. Er ist darüber erhaben, ein Kind zu haben. Was das auch immer dann bedeutet, dass Jesus Geist von ihm hat, ist es auf gar keinen Fall so zu verstehen, dass es Jesus auf die Ebene Gottes anheben würde, sondern das ist etwas, was ihm verliehen ist, was ihn ausfüllt, aber nicht sein Wesen. Und in der Sure der Tisch, was vermutlich auf missverstandene Abendmahlstradition von der christlichen Kirche zurückgeht, heißt es, als Gott sagte, Jesus, Sohn der Maria, gedenke meiner Gnade, die ich dir und deiner Mutter erwiesen habe, damals, als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, so dass du schon als Kind in der Wiege zu den Leuten sprachst und auch später als Erwachsener und damals, als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte und damals, als du mit meiner Erlaubnis aus Lehm etwas schufst, was so aussah wie Vögel und in sie hineinbliesest, so dass sie mit meiner Erlaubnis schließlich wirkliche Vögel waren, und als du mit meiner Erlaubnis Blinde und Aussätzige heiltest, und als du mit meiner Erlaubnis Tote aus dem Grab wieder herauskommen ließest, und damals, als ich die Kinder Israels von dir zurückhielt, so dass sie dir nichts anhaben konnten, als du mit den klaren Beweisen zu ihnen kamst, worauf diejenigen von ihnen, die ungläubig waren, sagten, das ist ganz offensichtliche Zauberei. Hier wird darauf Bezug genommen, dass Gott Jesus eine besondere Befähigung gegeben hat. Das wird auf der einen Seite mit dem Geist erklärt, auf der anderen Seite mit der Erlaubnis, bestimmte Dinge zu tun. Das heißt, es geschieht nicht aus seiner Kraft heraus, sondern aus der Kraft Allahs heraus. Und die Dinge, die hier beschrieben sind, sind für uns als Christen natürlich etwas abenteuerlich, dass das Jesuskind schon in der Krippe gesprochen haben soll und dass er aus Ton Vögel gemacht hat. Wer sich mit dem Thomas-Pseudo-Evangelium beschäftigt hat, der weiß, dass das eine gnostische Legende ist von irrglaubenden Menschen des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Diese Legende hat Mohammed wohl von solchen Gnostikern aufgegabelt und weitergegeben. In der Sure Maria, Sure 19, heißt es in Aja 6, und gedenke in der Schrift der Maria, damals, als sie sich vor ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog, da nahm sie sich einen Vorhang oder eine Scheidewand, sich vor ihnen zu verbergen. Und wir sandten unseren Geist zu ihr. Der stellte sich ihr dar als ein wohlgestalteter Mann. Geht es dann weiter. Also der Engel Gabriel, der zu ihr kam, ist dieser Geist Gottes. Und das ist die eigentliche Tradition im Islam. Ich überspringe ein paar Beispiele, es gäbe noch viele. Aber zu Gabriel gibt es noch ein paar Stellen, wo das mehr in Verbindung mit ihm gebracht wird. Das heißt in Sure 97, in Aja 3 folgende, die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Die Engel und der Geist kommen in ihr mit Erlaubnis ihres Herrn hinab, lauter Logoswesen oder lauter Logos. Was dahinter steckt, ist der Glaube im Islam, dass in dieser Nacht drei Tage vor dem Ende des Ramadan, Festes, des Ramadan-Monats, des Fastenmonats, kommt die ganze islamische Gemeinde an verschiedenen Orten zusammen und man hört auf den Koran die ganze Nacht durch, zwischen dem Essen nach dem Fastenbrechen und zwischen dem Essen vor dem Beginn des Fastens. Und die ganze Nacht wird Koran gehört. Warum? Weil aufgrund dieser Stelle im Koran geglaubt wird, dass vor allen Zeiten an diesem Tag, an just diesem Tag, Allah den Inhalt des Korans, der auf einer verwahrten Tafel, wie es bei den Muslimen heißt, aufgeschrieben ist im Himmel, dass der Inhalt dieses Koran auf die Engelwelt hinabgelassen wurde. Die Engelwelt habe Gabriel damit beauftragt, diese Botschaft häppchenweise dem Mohammed zu bringen, immer wenn er für eine bestimmte Situation dann die Botschaft braucht. Und diese Nacht der Macht oder Nacht der Bestimmung, Laylat al-Qadr, das wird jedes Jahr gefeiert in Gedenken dessen, dass Gabriel als Geist Gottes oder als Heiliger Geist die Botschaft des Koran herabgebracht hat. Der Heilige Geist hat ihn, das heißt den Koran, von deinem Herrn mit der Wahrheit herabgesandt, um diejenigen, die glauben, zu festigen und als Rechtleitung und Vorbotschaft für die, die sich Gott ergeben haben. Aus der Sure, die Biene, 16, Sure 16, 102. Hier ist klar, dass der Geist Gottes eher im Sinne eines Geistes zu verstehen ist, der in Engelgestalt tätig ist. Und dieser Geist ist dafür verantwortlich, die Weisheit des Koran der Menschheit zu vermitteln. Rudi Paret, der diese Übersetzung angefertigt hat, hat das Wort Logos hier verwendet, weil das der arabische Begriff angelehnt ist an diesen griechischen Begriff, ist aber nicht das gleiche. Unter Logos verstehen wir das ewige Wort Gottes von Anbeginn an, der Sohn Gottes war, durch den alles geschaffen wurde, was erschaffen wurde. Und hier ist es einfach ein Geist, ein weiser Geist, der diese Weisheit herunterbringt. Noch eine Stelle in der Sure, die Beratung, 42, 52 heißt es, so haben wir den Geist von unserem Logos eingegeben. Du wusstest bis dahin weder, was die Offenbarungsschrift noch was der wahre Glaube ist, Worte, die an Mohammed gerichtet sind. Ich überspringe wieder einige Stellen. Sie können die gerne runterladen und nachlesen von meinem Blog. Die dritte Anwendung von Geist Gottes betrifft den Adam, und zwar nicht in erster Linie in seiner Rolle als Mensch, sondern in seiner Rolle als Prophet. Adam gilt als der erste Prophet Gottes, der die Botschaft Gottes für die Menschen bekommen hat. So heißt es in Sure 32,7 folgende: Er, der alles, was er geschaffen hat, gut gemacht hat, und der den Menschen zuerst aus Lehm geschaffen und hierauf seine Nachkommenschaft aus einer Portion verächtlichen Wassers gemacht und ihn hierauf zu menschlicher Gestalt geformt und ihm Geist von sich eingeblasen hat und der euch Gehör, Gesicht und Verstand gegeben hat. Wie wenig dankbar seid ihr. Also Geist wird hier in diesem Fall als die Sinne, die wir haben, verstanden, wie wir vom menschlichen Geist etwa reden. Glauben und Stärke. Gott hat ihnen ja doch den Glauben ins Herz geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Eine weitere Bedeutung, Glauben und Stärke, Geist in diesem Sinne. Ja, liebe Freunde, darum geht es, Wir haben einen Herrn, der bei uns bleibt. Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein. Sind wir uns dessen im Klaren, was das für ein Vorrecht ist, den Heiligen Geist zu haben, der nicht von uns weicht, der Wohnung in unserem Leben aufnimmt, uns ausfüllt, uns tröstet, uns führt, uns leitet, uns aufrichtet und die Richtung zeigt, der zu unserem Gewissen spricht, großartig, was dieses Geschenk alles für uns bedeutet. Der lebendige Gott kommt zu uns, lebt in uns, bleibt bei uns in seinem Heiligen Geist. Das war im Alten Testament noch nicht so bekannt. Heißt es an vielen Stellen, der Geist Gottes kam über ihn. Im Neuen Testament ist das völlig anders. Es gibt etwas völlig Neues. Gott nimmt selbst Wohnung im Menschen auf. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Fragt Paulus die bockigen Korinther in 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Es gibt nichts Heiligeres in dieser Welt, als ein Mensch, in dem Gott in seiner Heiligkeit Wohnung aufgenommen hat und dadurch geheiligt hat. Darum heißt es in Römer 8, Vers 14, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dieser Geist Gottes, der in uns wohnt, der gibt uns diesen Glauben, gibt uns diese Aussicht, diese Einsicht. Du bist mein geliebtes Kind und ich will dich mit meiner Kraft, mit meinem Geist ausfüllen. Blicken wir nochmal zurück auf das, was am Anfang der Zeit war, bei der Schöpfung. Wir hatten ja gesehen, bei den Muslimen war Adam der Prophet. In Genesis 1, Vers 2 heißt es, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Gott suchte die Gegenwart auf diesem Planeten schon, ehe es uns gab. Und hat alles vorbereitet, dass wenn es uns gibt, dass er in Beziehung treten kann. Genesis 6, Vers 3, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Es war die Sintflut im Anmarsch. Die große Verderbtheit der Menschen, der Sündenfall, war schon lange geschehen und die Folgen daraus haben Gott eigentlich beschließen lassen, wie ein Töpfer den Ton einfach, wenn das auf der Scheibe missrät, einfach zusammenklatscht und neu macht. Eigentlich war Gott so weit zu sagen, dieses Experiment hat keinen Wert. Und dann sieht er Noah und seine Familie und sagt, mit diesen wollen wir es noch einmal wagen, einen Versuch starten, ob es vielleicht nicht doch gelingen kann mit diesen Menschen. Exodus 31, Vers 2 sehen wir, dass der Geist Gottes nicht mehr so in diesem Sinne vom Volk verstanden wird. Sie habe mit Namen berufen, Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Kupfer. Hier ist der Geist Gottes zu einer anderen Bedeutung mutiert, dass alles, was Gott an Fähigkeiten in einen Menschen hineinlegt, aber nicht seine Person. In Jesaja 32, Vers 15 heißt es, solange bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe, dann wird die Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Dieser Traum des Propheten von einer neuen Erde, von der neuen Schöpfung, wo alles wieder aufblüht. Woran hängt das? Es hängt daran, dass Gott mit seinem Geist wieder im Menschen gegenwärtig ist. Und deshalb der Prophet Joel, der sagt in genau die gleiche Richtung, die Botschaft, die er von Gott empfangen hat, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und wir wissen, wie das dann auch gekommen ist. Diese Verheißung wurde verstärkt durch den Propheten Johannes, den Täufer, in Markus 1,8 sagt er den Leuten, ja, ich taufe mit Wasser, aber er, der nach mir kommt, von dem es gilt, ich bin nicht wert, nur seine Schuhbändel zu binden, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes 6, 63 heißt es, der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Jesus nimmt diesen Faden auf und stellt das den Menschen in Aussicht, ihr sollt diesen Geist haben. Kapitel 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und so sehen wir in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel beim Pfingstwunder, da heißt es, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht, er hat die Verheißung Jesu erfüllt und seitdem haben die Menschen, die an Jesus Christus gläubig sind, diesen Geist, der in ihnen wohnt und der ihnen die Möglichkeit gibt, an Jesus Christus zu glauben. Apostelgeschichte 4, 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Paulus nimmt diesen Faden auch auf. Es war ja die Grundbedingung des Lebens als Christen in dieser frisch entstandenen Kirche. Es war nicht irgendeine neue Lehre, sondern davon haben die Menschen gelebt, dass der Geist Gottes in ihnen gelebt hat und ihnen die Kraft und die Hoffnung und das Durchhaltevermögen, die Geduld auch in der Verfolgung auch durchzuhalten. Und Paulus schreibt an die Römer in 5, Vers 5, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist mit eins von den Hauptwerken des Heiligen Geistes, dass er uns diese Gewissheit schenkt, dass wir geliebte Kinder sind. Römer 8, 26, 8, 14 hatten wir schon am Anfang dieses zweiten Teils, dass der Geist unserem Geist aufhilft und bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Hier heißt es, desgleichen hilft der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der Zusammenhang ist, dass die ganze Schöpfung darauf sehnsüchtig wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden, dass es dieser ganzen Welt klar wird, wie Gott seinen Heilsplan ausführt. Und in diesem Zusammenhang heißt es, wir harren und wir seufzen, aber der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, einem Seufzen ganz anderer Art. Und gegen Ende des Römerbriefes schreibt Paulus in 14, 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Dieser Satz, der hat es in sich. Als Gott die Welt erschaffen hat, hat er den Menschen zu seinem Gegenüber gemacht. Unser erster Abend. Gott will ein Gegenüber, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Durch die Sünde ist diese Gemeinschaft zerstört worden, ist die Beziehung zu Gott abgebrochen. Und seitdem besteht das Leben in Essen und Trinken, Arbeiten, Kinder gebären. Für seine Unterkunft und sein Auskommen sorgen. Und Paulus sagt, nein. Das Leben ist nicht nur Essen und Trinken, Arbeiten, Schuften, Freizeit gestalten, sondern das Leben, das wahre Leben, ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Dieser Geist Gottes, der lebt und wohnt in uns. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Das, was Gott von Anbeginn der Zeit bei der Schöpfung beabsichtigt hat, das haben wir als Christen in unserem Leben. Und dann im 2. Korinther 1, Vers 22 heißt es, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. In unseren Herzen haben wir den Geist als Unterpfand. Er ist uns gegeben, damit wir die Gewissheit haben, dass wir die Ewigkeit in Herrlichkeit bei unserem himmlischen Vater erleben werden. 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr ist der Geist, aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Galater 5, 25, eine Aufforderung zum Schluss, wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Adel verpflichtet. Die Menschen erwarten von Christen ein anderes Leben als von Nichtchristen. Wir können sagen, es ist ungerecht, es ist heuchlerisch. Aber sie tun es und sie tun es zu Recht. Warum? Weil Gott seinen Geist in uns gibt. Und das ist Gabe und Verpflichtung zugleich. Gabe und Aufgabe. Wo Gott indikativ uns seinen Geist gibt und wir im Geiste leben, kann das Imperativ darauf folgen, leb auch danach. Gott schenkt uns seinen Geist, dass wir anders leben. Fazit. Während der Zeit in Pakistan habe ich viele muslimische Freunde gewinnen können und einer von denen war Ghulam Rasul, ein Tadschik aus Afghanistan. Und wir haben stundenlang miteinander geredet, diskutiert über Gott und die Welt, buchstäblich. Und eines Abends, als ich gerade im Begriff war zu gehen, hat er mich gefragt, gesagt, Palsab, sag mir, warum ihr Christen nicht sündigen müsst. Da habe ich gesagt, Gulam, du hast was falsch verstanden. Wir müssen sündigen, wir Christen. Geht nicht ohne. Auch Martin Luther, der große Lehrer unserer lutherischen Kirche, hat gesagt, wir sind Sünder und Gerechte zugleich, gleichzeitig. Wir sind gerechtfertigte Sünder. Wir wollen es nicht, aber wir tun es. Er hat gesagt, nee, du verstehst mich nicht. Warum müsst ihr nicht sündigen? Wir müssen sündigen als Muslime. Es geht gar nicht anders. Aber ihr müsst nicht. Ihr habt gesagt, doch, wir müssen schon. Also das ist unsere gefallene Natur. Und er sagt, nein, es ist anders. Wir sehen, dass es anders ist. Dass Christen nicht sündigen müssen. Also ich muss mir das überlegen. Das will ich tun. Ich komme dann das nächste Mal vorbei, wenn ich da für dich eine gute Antwort parat habe. Bin die Treppe runtergegangen von seinem Laden an einer kleinen Moschee vorbei. Da haben die Männer gerade zur Nachtgebet Wusu gemacht, ihre Waschungen. Und da kam es wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich dachte, natürlich, es muss doch ein Unterschied sein. Es muss ein Unterschied sein zwischen Muslimen und Christen. Denn Christen haben den Heiligen Geist, von dem die Muslime keine Ahnung haben, dass es ihn gibt. Für den Muslim ist der Heilige Geist der Engel Gabriel. Oder es ist ein Geist der Begabung, ein Geist, wo die Propheten Worte einflüstert. Aber nicht der Geist Gottes, der in einem lebt. Bin am nächsten Tag wieder zu ihm zurückgegangen, habe gesagt, Rolam, ich weiß jetzt, was du meinst. Es ist zwar nicht so, dass wir nie mehr sündigen als Christen, aber Gott hat seinen Geist in uns gegeben, als Christen. Wo wir Kinder Gottes werden, gibt er uns seinen Geist. Und dieser Geist, der spricht auch zu unserem Geist. Das ist unser Mitwisser. Das ist unser Gewissen. Und wenn wir was Falsches tun wollen, dann sagt der Halt. Und sagt, siehst du, ich wusste, dass es anders ist. Bei dem Muslim gibt es das Gewissen nicht. Es gibt nur die Schande. Es gibt nur das Gefühl des Schams, wenn jemand entblößt wird, wenn jemand ertappt wird. Und deswegen gibt es das, was man ein kollektives Gewissen nennt. Die Leute passen aufeinander auf und machen Druck. Und wie? Warum? Weil von sich aus diese innere Kraft, der Sünde zu widerstehen, gar nicht da sein kann. Denn der Mensch als Muslim glaubt gar nicht, dass es einen Geist Gottes gibt, der ihn in ihm leben kann. Und wenn ein Muslim zum Glauben kommt, dann ist das diese großartige Erfahrung, die er macht, dass er frei wird. Dass er als Kind Gottes diesen Adel erlebt und spürt. Die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unser Herzen, diese Liebe füllt ihn aus und baut ihn auf. In Johannes 1, 1. Johannes 4, Vers 2 heißt es, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Die Inkarnation, dass Gott Mensch wurde, dass Gott Fleischgestalt annahm und zu uns kam, einer von uns wurde, um am Kreuz für uns zu sterben. Wer bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Vers 3, und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Dieser Geist des Antichrists, diese Worte sind 600 Jahre, fast 55 Jahre vor dem Beginn des Wirkens Mohammeds geschrieben worden. Aber es ist dieser Geist, dieser antichristliche Geist, der die Person Jesu als zweite Person der Gottheit leugnet und seinen göttlichen Ursprung nicht wahrhaben will, dass er in diese Welt gekommen ist, um Sünder zu erlösen und zu Kinder Gottes zu machen. Wir falten die Hände zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du dein Versprechen wahrgemacht hast und uns den Geist gesendet hast. Wir danken dir, dass er uns das neue Leben schenkt, in uns wohnt und uns ausfüllen will. Hilf, himmlischer Vater, dass wir deinem Geiste Raum geben in unserem Herzen und in unserem Leben, dass die Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist zu unserer täglichen Erfahrung werden und noch tiefer wird. Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns in deiner Kraft dein Werk in dieser Welt tun. Amen.